Architektur entscheidet. Über Komplexität, über Kosten, über Steuerbarkeit. Ich bin David Hohl und heiße dich herzlich willkommen bei Enterprise Architektur wirkt, der Podcast zu ERM. Servus, grüß dich und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute reden wir über Data Governance und vor allem, warum Regeln allein keine Datenqualität schaffen. Das ist auch gleichzeitig die letzte Folge von dieser Serie, wo es um Data Layer geht. Und wir hatten sehr viel Spaß mit den letzten drei Folgen, wo wir uns über Data Entities sehr intensiv ausgesprochen haben. Einen sehr, sehr tiefen Einblick habe ich gegeben über den Data TCO, der oft nicht erstellt wird oder ganz, ganz selten überhaupt betrachtet wird. Und dann habe ich eine Klarstellung auch kommuniziert, wo der Unterschied für mich zwischen einer Schnittstelle und Datenprodukten herrscht. Und heute geht es leider auch nicht um ein sehr sexy Thema. Heute reden wir über Data Governance. Tja, Data Governance ist in der Tat ein sehr unangenehmes Thema für viele Menschen im Unternehmen und ich weiß nicht genau, warum das immer so kritisch gesehen wird. Wir beschäftigen uns heute mal damit und probieren vielleicht dieses sehr, oder ich weiß nicht, ich sage mal nicht sehr, aber das ist einfach, viele finden es halt nicht sexy. Ich finde es schon sexy irgendwie. Egal, ich bin ja auch ein bisschen strange. Also, jetzt fange ich gerade mal an, wie wir das Ganze am besten aufziehen. Wir machen es am besten so, genau. Also Governance klingt oft nach einem Regelwerk. Da gibt es mir hoffentlich recht. Vor allem, was man erstellt, sind irgendwelche komischen Boards, irgendwelche Freigaben, die man dafür benötigt, um etwas zu tun. Policies werden hochgezogen und dann irgendwelche komischen Meetings und dann kommen irgendwelche Listen. Ja, das ist aber leider, gerade was Governance angeht, oft nicht der Fall oder so soll es auf gar keinen Fall laufen. Also genau nach diesem Zeug wird vieles innerlich schon abgeschalten und ich glaube, das ist einer der Treiber, warum Governance und vor allem auch, also Data Governance, einfach widerlich klingt und aber wir kommen nicht drum herum, wir müssen das aufsetzen, wir brauchen das für sehr viele Themen und ich glaube fast, das ist einer der wichtigsten Governance-Elemente in der Architektur. Denn ohne ein Mindestmaß an Governance bleiben Datenprobleme meistens genau dort, wo sie heute sind. Verteilt, unklar, schlecht verantwortet und dauerhaft teuer. Deshalb geht es heute nicht um ein großes Governance-Framework, was ich mit dir besprechen möchte. Es geht mir eigentlich mehr um die Frage, was braucht es wirklich, damit Data Governance funktioniert und dass du auch damit starten kannst. Kapitel 1. Warum niemand Governance hören will? Ja, weiß ich auch nicht. Scherz. Wenn im Unternehmen das Wort Governance fällt, dann laufen die meisten gleich weg. Denn das ist etwas, was ich bis heute nicht ganz verstehe. Die einen denken nämlich sofort an Kontrolle für etwas und die anderen denken an Bürokratie und wieder andere denken, bitte nicht noch ein Gremium. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem, dass das Governance einfach in den letzten 15 Jahren einfach vergewaltigt worden ist. Das Wort alleine schon, der Term, und oft wurden ja wirklich einfach nur Regeln aufgesetzt und dann ist genau das passiert, was die meisten davon denken. Data Governance wird halt oft einfach falsch gestartet auch. Man beginnt mit einem großen Modell, einer Rollenbeschreibung, mit irgendwelchen Boards, mit Prozessdiagrammen und irgendwelchen langen Dokumentationen, die gar so kein Mensch interessiert. Ich muss aufpassen auf mein Wording hier. Bald ist das auch schon nicht mehr jugendfrei. Ich habe auch letztens meine Statistik gesehen und ich werde jetzt schon gelistet unter plus 16, aber nicht wegen meiner Wortwahl, sondern der Kontext in dem Gespräch hier ist so hoch angesiedelt, dass es nicht jugendfrei ist. Krasses Zeug. Anderes Thema. Wo war ich stehen geblieben? Ja, genau. Wenn man halt das ganz, also wenn man es halt genauso falsch startet, dann schaut das am Ende für manche Menschen okay aus, aber die Daten sind trotzdem nicht sauber. Also die Governance, die löst er nicht damit. Nur weil Governance aufsetzt, wird alles gleich besser. Und das Problem ist, jetzt wenn man Governance als solches einmal ganz kurz einmal betrachtet, und ich rede nicht jetzt nur von Daten-Governance, sondern Architektur-Governance und Security-Governance und bla bla bla. Wenn du es nicht schaffst, die Menschen mitzunehmen, die sich daran halten sollen, dass du deren Input und Feedback nicht mit einarbeitest und die Governance ununterbrochen veränderst und verbesserst, dann lebt diese Governance nicht, sondern sie steht still, und dann ist es im Endeffekt ein trockenes Modell, oder ein Modell nicht mal, sondern einfach nur ein trockenes Papier, jeder überspringt es, und du brauchst halt, dann fangst du an mit Kontrollregelmäßig, also Kontrollgremiums, und danach auch vielleicht noch mit disziplinarischer Verantwortlichkeit oder disziplinarischer Disziplin, und dann hast du eh schon verloren. Brauchst du mal weitermachen. Kannst gleich aufhören, dann würde ich die Governance nehmen, einfach in den Mülleimer werfen, und wir fangen von neuem an. Und dann fangst du mit Kapitel 2 an. Was soll eigentlich die Data Governance wirklich leisten? Also eine Data Governance, die hat eigentlich nicht so viele Ziele. Was es auf keinen Fall machen sollte, ist viele Regeln zu erzeugen. Denn Data Governance sollte eigentlich was anderes, es soll Klarheit schaffen. Und Klarheit darüber, wer für die Daten verantwortlich ist, was bestimmte Daten bedeuten, welche Systeme führend sind dabei, welche Qualität notwendig ist, welche Änderungen entscheiden oder für welche Änderungen darf ich mich entscheiden, wie Datenprobleme gelöst werden und vor allem, wie Daten in Projekten, Interfaces und Datenprodukten genutzt werden. Das ist der eigentliche Zweck von so einer Governance. Und auf gar keinen Fall die Kontrolle, irgendwelche Boards, die dafür irgendwie entscheiden, und irgendwelche Glossare am Ende, und dann muss es sowieso immer dann erzählen, was es tut und macht. Im Grunde genommen ist es für mich, wenn ich das aufsetze, und ich habe es erst vor kurzem wieder mal, bin ich gerade dran, das zu formulieren, geht es darum, die Transparenz zu schärfen und auch Aufklärungsarbeit zu leisten, diese Awareness und Wichtigkeit von Daten in den Mittelpunkt zu stellen und dass man ein bisschen aufpassen sollte, was man damit tut. Denn am Schluss ist das Gut der Organisation das Wichtigste gleichzeitig. Ohne Daten nichts los. Ein Satz, den schreibe ich sehr häufig auch dazu: Data Governance soll verhindern, dass dieselben Datenprobleme immer wieder neu bezahlt werden. Und genau damit schließt sich auch der Kreis, finde ich, für mich, zu Data TCO. Schlechte Daten kosten nicht einmal, sie kosten ja immer wieder. Und Data Governance ist ein Mittel, um diese Wiederholung einfach zu reduzieren. Und damit sind wir eigentlich ein gutes Mittel oder ein guter Hebel, um die Reduktion der Kosten voranzutreiben. Das hört natürlich das Management natürlich am liebsten. Kapitel 3. Womit sollst du jetzt anfangen? Also ein häufiger Fehler ist einfach, man will sofort alle Daten governancen. Das ist ein geiles Wort, oder? Governancen. Also man fängt gleich mit allen Domains an, alle Systeme, alle Felder, alle Reports, einfach machen es einfach alles auf einmal. Das ist natürlich nicht so cool. Das funktioniert nicht. Du wirst sehen, du wirst relativ schnell auf Hindernisse stoßen. Das Ganze wird sehr schnell abstrakt werden und am Schluss hast du einfach nur Schmerz. Das tut echt weh. Besser ist natürlich immer, wie bei vielen Sachen, kleiner zu starten, aber dafür halt mit Klarheit. Zum Beispiel mit wenigen kritischen Datenentitäten, also Datenobjekten, die wirklich relevant sind für dich. Also ich fange immer gerne an mit Customer Product. Das sind immer die schönsten. Die kommen überall vor. Ich fange aber auch nicht alles gleichzeitig an, sondern bei den, wo am meisten der Schmerz liegt. Wenn ich zum Beispiel Data Governance für Projekte hochziehe, dann fange ich aber mit was anderem an, und zwar schaue ich mir alle Datenidentitäten an und die baue ich danach in die Data Governance auf. Also da muss ich dann wirklich alles nehmen, weil die Projekte brauchen es gerade instant. Wenn es für Organisationen ist, wo man einen Querstich macht, dann nehme ich mir wirklich nur eine Handvoll und baue danach daraufhin mal das Modell auf. Und dann fange ich genau mit gewissen Fragen einfach an, wo entstehen eigentlich viele Abstimmungen bei den Daten, wo gibt es viele Fehler aktuell, wo hängen die meisten Prozesse dran. Das ist manchmal ein bisschen schwierig zu beantworten, weil wenn es keine BPM-Landschaft gibt oder auch dokumentierte BPM, dann bist du relativ schnell, kannst die Frage schon wieder vergessen. Wo entstehen eigentlich die Kosten in Projekten, auch super schwierig herauszufinden. Und was blockiert am Schluss die Reports oder irgendwelche AI-Implementierungen. Auch das ist super schwierig. Also man merkt gerade, das Anfangen ist gar nicht so einfach, aber was es am Schluss braucht, ich glaube, das ist, wo du dann relativ schnell rausfindest, wo du am besten starten sollst, weil das ist auch bei jeder Organisation oder auch Projektinitiative, wo du gerade drinnen sitzt oder vielleicht das Ganze auch machen möchtest, immer ein bisschen unterschiedlich. Data Governance muss nicht groß starten, das ist immer ganz wichtig. Es muss nützlich starten. Kapitel 4, was es mindestens braucht. Also, wenn man Data Governance pragmatisch aufbauen möchte, das ist mein Ansatz, braucht es aus meiner Sicht immer ein paar Mindestbausteine. Du brauchst nicht 100 Rollen und Policies aufbauen, vergisst du schon mal, und du brauchst auf gar keinen Fall irgendein Operation Model. Das Problem ist, dass das dann nachher kein Mensch vollziehen wird, das Operation Model, und du hast nicht die Zeit, das zu überprüfen und unterbrochen. Es würden schon kleine Antworten darauf reichen. Wer ist denn fachlich verantwortlich? Also, das betrifft jetzt das Ownership. Das Erste, wir bauen Ownership auf. Also, wir müssen die Verantwortlichkeit klären. Wir müssen nicht nur kennen, wer kennt das System, sondern wer ist verantwortlich dahinter, die Bedeutung, die Qualität, die Nutzung, die Veränderung und vor allem auch die Person oder Team, wer dahinter steht. Ohne dem wirst du halt relativ schnell ein Problem haben. Zweitens, gemeinsame Definition. Du musst klar halt kommunizieren, die Datenidentitäten. Deswegen sind diese Datenidentitäten eigentlich das Wichtigste. Und die Data Products oder Datenprodukte, die ich auch in der letzten Folge ein bisschen hervorgehoben habe, das sind die wichtigen. Das musst du kommunizieren können. Die Leute müssen wissen, was es ist. Sie müssen damit leben. Und dann verbindest du das mit deiner Governance. Denn beim zweiten geht es halt wirklich um die gemeinsame Definition. Was bedeutet ein Kunde? Was ist ein aktiver Vertrag? Was bedeutet ein Produkt? Was ist ein Lieferant wirklich? Das klingt alles banal, aber du wirst relativ schnell herausfinden, dass jeder andere Antwort darauf hat. Denn viele Datenprobleme entstehen nicht, weil die Systeme technisch hin sind oder kaputt. Sie entstehen, weil verschiedene Bereiche dieselben Begriffe unterschiedlich verstehen. Diese einheitliche Sprache ist eigentlich alles. Drittens, du musst herausfinden, die führenden Systeme oder die Master-Systeme oder System of Record, Master-Systeme, darf man nicht mehr sagen. Ich sag's trotzdem, mir ist mal wurscht. So, also du musst auf jeden Fall herausfinden, wo entstehen deine Datenidentitäten, wo werden sie gepflegt, welches System ist führend, welche Systeme kommunizieren das halt nur. Oder, also nicht kommunizieren, sondern konsumieren, so andersrum. Also die Kette muss dir klar sein. Und das geht eigentlich relativ einfach. Machst du eine Liste, egal ob du ein Tool hast oder nicht, nimm Confluence oder ein anderes Dokumentationstool, bau dir da eine Tabelle rein Und dann packst du dir einfach alle Daten in die Daten, mit denen du starten möchtest, und danach stellst du dir genau diese Fragen. Auf der Ebene findest du einen guten Überblick danach über die Qualität und auch diese Wiederverwendbarkeit. Ist ein gutes Kontrollelement nebenbei für alle, nicht nur für dich. Und das ist eigentlich schon ein großer Bestandteil für mich in der Data Governance. Viertens, Qualitätsregeln. Was bedeutet eine gute Datenqualität wirklich? Das kann man wirklich in der Tat automatisieren. Da würde ich jetzt nicht manuell rangehen. Gibt es viele Tools, die das analysieren. Aber vor allem ist es halt die Vollständigkeit, Aktualität, Eindeutigkeit, Konsistenz und Verlässlichkeit der Informationen. Nicht jede Datenidentität oder Datenentität braucht dieselbe Qualität. Das ist Blödsinn. Der wichtige Definitionsgrad dahinter ist die Kritikalität und Wichtigkeit im Unternehmen. Dahingehend soll es sein. Fünftens, diese Entscheidungswege müssen klar sein in der Governance. Was passiert, wenn es ein Datenproblem gibt? Das ist wichtig wieder für Incidents nebenbei oder irgendwelche Problems, die du hast. Wer entscheidet bei Konflikten und wer priorisiert eigentlich die Verbesserung dahinter? Und darf man eigentlich Datenstrukturen wirklich ändern? Das ist auch noch ein Thema, was oft einfach ignoriert wird oder nicht gesehen wird, dass man nicht einfach alle Datenentitäten einfach verändern darf. Man muss da schon ein bisschen vorsichtig agieren, weil das hat Auswirkungen natürlich auf die gesamte Systemlandschaft. Wenn eine dieser Fragen halt offen bleibt, wird halt jedes Datenproblem einfach zum Einzelkampf und den willst du nicht führen. Und genau das macht halt Daten langfristig teuer. Kapitel 5, warum Governance ohne Architektur einfach schwach bleibt. Du kannst halt keine Data Governance aufsetzen ohne eine stabile Architektur im Hintergrund. Wenn du das nicht hast, vergiss diese gesamte Folge und überspring sie. Macht keinen Sinn. Data Governance wird halt oft rein organisatorisch gedacht, also gerade in Rollen und Gremien und so. Das mache ich nie nebenbei. Wenn ich Data Governance aufsetze, gibt es bei mir kein Gremium, sondern es gibt einfach Dokumente, die ich als Must-Have setze und jeder muss sie gelesen haben, akzeptiert haben und sie auch stetig selbstständig angepasst haben. Also denn Daten leben halt nicht in Organigrammen, Daten leben in Systemen am Ende des Tages und vor allem in Capabilities. Und genau hier kommt halt genau die Enterprise-Architektur wieder ins Spiel und deswegen sollten wir diese Governance hochziehen. Denn wir machen halt genau das sichtbar, wo welche Daten in Detect relevant ist, welche Capabilities davon abhängen, welche Systeme Daten erzeugen und verändern und vor allem auch die Schnittstellen, ne? Wie sie sich über diese, welche Daten über die Schnittstellen wirklich bewegt werden. Und wir erkennen auch damit auch diese doppelte Datenhaltung viel schneller als andere. Zudem definieren wir auch den Ownership. Und damit schließt sich auch dieser Kreis. Denn wenn ich halt einfach nicht die Verantwortlichkeit klar definiere, werde ich auch relativ schnell zu einem Thema kommen, wo ich dann nachher anstehe. Wenn ich ein Incident habe und ich keine Verantwortlichkeit dahinter habe, werde ich die Daten genauso schlecht wieder aufbauen, wie vorher sie schon waren. Also ohne diese ganzen Verbindungen bleibt Governance einfach abstrakt und mit der Architektur wird sie einfach nur konkret. Kapitel 6, Governance in Projekten verankern. Das ist einer der wichtigsten Punkte. Nebenbei, kommt darauf an, für welche Richtung du jetzt gerade EM machst. Wenn du EM für Projekte machst, dann ist das vielleicht das A und O. Wenn du das organisationsweit machst, ist es ein bisschen schwieriger. Bleiben wir mal bei dem Einfachen. Also, wichtiger Punkt ist, die Governance darf nicht nur neben den Projekten existieren. Dann wird es nämlich ignoriert. Du musst sie wirklich, und das ist ein Must-Have, wenn man ein Projekt hochzieht, eine größere Transformation, schaut, dass die Daten-Governance ein Teil davon ist. Wenn du keine hast, erstellst du eine für dieses Projekt aus Blueprint für andere Projekte und ziehst die dann nachher, wenn möglich, höher auf Organisationsebene. Das finde ich immer der einfachste Weg, um auch diese Governancen am Leben zu halten, weil sie nämlich durch die Projekte gelebt werden. Ja, Da gibt es eigentlich auch nicht mehr dazu zu sagen. Ja, vielleicht doch noch eins. Mit Prüfungen, stichprobenartige Prüfungen machen würde ich Sinn, aber ich würde auch sogar behaupten, wenn du ein paar gute AI-Agents trainierst, die sollten das für dich selbst eigentlich machen können, du aus der Dokumentation heraus auf Basis von AI-Informationen. Und das bringt mich auch eigentlich zu meinem AI-Bezug wieder rein. Auch bei der AI wird einfach Datengovernance schnell relevant. Du weißt das. Ja, viele fangen einfach mit irgendwelchen komischen Cases an und am Schluss brauche ich natürlich die Daten, aber keiner weiß halt, wo sie sind und wo sie herkommen. Die Risiken sind nicht bewusst bekannt. Die Governance soll ja jetzt nicht, also das ist mein Verständnis, bitte, ja, nur meins. Governance ist für mich jetzt nicht nur ein Regelwerk, sondern es ist eine Art Dokumentation dahinter, die aufzeigt, wie sich Daten verhalten und wie sie in Verbindung stehen zu anderen und auch die Verantwortlichkeiten und Qualität dahinter. Und somit ist es nicht dann mehr Bürokratie, sondern es ist Teil unseres Tuns und auch Teil von anderen Domains, das zu erweitern und zu liefern. Und somit sind wir da auch schon wieder am Ende dieser Folge und gleichzeitig am Ende dieser Serie. Alles um Datenlayer. Es ist ein super großes Thema. Man kann es extrem in die Breite ziehen. Ich finde es immer super spannend. Daten ist für mich das Wichtigste in meinem Tun als Architekt. Egal, welche Art von Architektur ich früher gemacht habe. Ich habe am Schluss immer mit irgendwelchen Daten zu tun gehabt und habe probiert, das Beste daraus zu machen und sie zu verbessern, um die Qualität zu steigern. Ich hoffe, die Serie hat dir einen gewissen Impuls gegeben und auch hat dir gefallen. Du hast das eine oder andere mitnehmen können. Und ja, wo die nächste Serie hingehen wird, wirst du in der nächsten Folge erfahren. Bis dahin, Servus, Baba, bis auf.